ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Francis Bacon steht für einen Aufbruch des Denkens in der frühen Neuzeit. Statt metaphysischer Welterklärung wollte er Naturerkenntnis. Bacon war kein zurückgezogener Gelehrter, sondern hat sich in die Politik eingemischt. In sehr unruhigen Zeiten.
Im Mai 1621 wird ein Verurteilter in den Londoner Tower gebracht. Seine Haft soll laut Urteil so lange andauern, wie es dem König gefällt. Ein tiefer Fall aus höchsten Ämtern. Der Gefangene ist Viscount St. Alban, Baron Verulam, Lord Kanzler von England.
Historisch besser bekannt als Francis Bacon, Philosoph der Naturerkenntnis und Visionär einer neuen Wissenschaft in einer Zeit des Umbruchs.
Renaissance, das ist ja eine Epoche, die diesen Namen Wiedergeburt deswegen hat, weil es sich in ihr um eine Wiedergeburt der Antike, des antiken Denkens handelte, das verdeckt war von dem finsteren Mittelalter. Und Bacon gehört zu denjenigen, die diese Wiedereroberung des antiken Denkens, der antiken Ideale des Wissens zu eigen gemacht hatte. Und zugleich ist Bacon aber der Begründer der neuzeitlichen Wissenschaft, der also auf Zukunft und Fortschritt setzt.
Der Bielefelder Philosoph und Sozialwissenschaftler Wolfgang Krohn hat Bacons Werke herausgegeben und eine Biografie des Philosophen geschrieben. Für ihn ist Francis Bacon ein Denker im Übergang zweier Epochen.
Auch Bacon selbst hat die Ungleichzeitigkeit zwischen alter Philosophie und neuem Erfindergeist gesehen. Die Philosophie, so beklagte er wiederholt, halte starr an den Begriffen der Antike fest und befasse sich mit Logik, Rhetorik und großen Denksystemen, die sie nur wiederholen und verfeinern könne.
Zur Frage der Nützlichkeit muss man offen gestehen, dass jene Weisheit, die wir besonders den Griechen verdanken, der Kinderstube der Wissenschaft angehört und teilweise das Eigentümliche der Kinder an sich hat. Zum Reden ist sie recht bereit, aber zum Schaffen untauglich und noch nicht reif. Das Gegenteil nehmen wir indes bei den mechanischen Künsten wahr. So als wären sie voll wahrer Lebenskraft, vermehren und vervollständigen sie sich täglich.
Bacon war fasziniert von technischen Erfindungen wie Kanone, Kompass oder Buchdruck, von der Erkundung der Welt durch Seefahrer wie Kolumbus, vom neuen Ingenieurswesen seiner Zeit. Die aus der Antike überlieferte strikte Trennung zwischen Wissenschaft und Handwerk wollte er überwinden. Wolfgang Krohn.
Neu ist der Grundgedanke, dass theoretisches und praktisches Wissen sich wechselseitig und durcheinander stärken können. Dass der große Siegeszug einer neuen Wissenschaft daran bestünde, die Erweiterung des technischen Wissens und das theoretische Wissen miteinander voranzutreiben. Das ist das, was Bacon wirklich auch zu einem Gründungsvater der neuzeitlichen Wissenschaft macht.
Sein Hauptwerk nannte Francis Bacon Novum Organum. Schon der Titel ist eine selbstbewusste Abgrenzung zu Aristoteles. Dessen logische Schriften wurden in Antike und Mittelalter unter dem griechischen Titel Organon zusammengefasst, was so viel heißt wie Werkzeug.
Zu den aristotelischen Werkzeugen der Erkenntnis gehören die Lehren von Begriffen, Sätzen, Schlüssen und Definitionen. Instrumente also, die man im Umgang mit Texten und Theorien braucht. Bacon dagegen geht es um die Erkenntnis der Dinge, der Welt.
Nicht Schriften soll man studieren, sondern die Natur. So lautet das Bacon'sche Programm. Aber wie ist zuverlässige Naturerkenntnis möglich? Wie können wir überhaupt etwas von der Welt wissen?
Markus Seidel, Wissenschaftstheoretiker an der Universität Münster.
Bacon ist einer der Vorreiter des Empirismus, das heißt der Überlegung, dass wir einzig und allein aus Erfahrung Wissen und Kenntnisse über die Welt sammeln können, nicht etwa durch die Vernunft. Aber Bacon sagt selbst, dass die Sinne extrem fehlerhaft sind. Also entweder lassen uns die Sinne im Stich, Das betrifft beispielsweise sehr kleine Dinge oder sehr weit entfernte Dinge. Oder sie täuschen uns. Denken Sie an den gebogenen Stab, den Sie im Wasser anders sehen, als wenn er nicht im Wasser wäre.
Bacon behauptete also keineswegs, man müsse nur von den Büchern aufblicken und die Dinge anschauen, müsse nur genau genug hinsehen. Denn so einfach gibt die Natur ihre Geheimnisse nicht preis. Davon war Bacon überzeugt.
Er ist ein Empirist, der aber sagt, wir müssen eigentlich nicht an dieser Oberfläche der Sinneserfahrung bleiben, sondern wir müssen, wie er selbst sagt, in die Gedärme der Natur hineinschauen. Das heißt, wir müssen die Natur zerteilen, zertrennen. Wir müssen in den Eingeweiden der Natur lesen. Die reine Sinneserfahrung ist nur an der Oberfläche. Und wie machen wir das? Naja, indem wir die Natur tatsächlich zwingen, die geheimen Gesetze, die die Natur innehat, zu offenbaren. Und das geschieht durch die experimentelle Methode. Indem wir in einem Labor bestimmte Bedingungen herstellen, die in der Natur so nicht vorkommen, also beispielsweise indem sie ein Vakuum herstellen oder ähnliches, können sie nach Bacon die wahre Natur erkennen.
Weder das bloße Sammeln von Erfahrung noch die alleinige Besinnung auf die Vernunft bringt uns die Natur näher. Es kommt darauf an, beides auf neue Weise zu verbinden. Für diese Grundidee fand Bacon im neuen Organon ein sprechendes Bild.
Die, welche die Wissenschaften betrieben haben, sind Empiriker oder Dogmatiker gewesen. Die Empiriker, gleich den Ameisen, sammeln und verbrauchen nur. Die aber, die die Vernunft überbetonen, gleich den Spinnen, schaffen die Netze aus sich selbst. Das Verfahren der Biene aber liegt in der Mitte. Sie zieht den Saft aus den Blüten der Gärten und Felder, behandelt und verdaut ihn aber aus eigener Kraft. Dem nicht unähnlich ist nun das Werk der Philosophie. Es stützt sich nicht ausschließlich oder hauptsächlich auf die Kräfte des Geistes und es nimmt den von der Naturlehre dargebotenen Stoff nicht unverändert in das Gedächtnis auf, sondern verändert und verarbeitet ihn im Geiste.
Bacons eigener Ehrgeiz war durchaus unbescheiden.
Die Fundamente der Wissenschaften lege ich tiefer und fester. Den Anfang der Untersuchungen stecke ich höher, als es die Menschen bisher taten.
Wer war der Mann, der mit diesem Anspruch auftrat?
Francis Bacon wurde am 22. Januar 1561 in London geboren. Sein Vater gehörte dem niederen Adel an, hatte es aber bis zum Großsiegelbewahrer gebracht, ins höchste juristische Staatsamt. Bacons Mutter war humanistisch gebildet, sie beherrschte Griechisch und Latein. Francis wurde am Trinity College in Cambridge klassisch erzogen. Gut möglich, dass er bereits in dieser Zeit mit der damaligen Praxis des antiken Studiums in Zwist geriet. Nach dem Tod seines Vaters 1579 musste sich Bacon um eine eigene Laufbahn bemühen. Er studierte Recht und übernahm verschiedene Ämter als Jurist, Parlamentarier und Berater der Königin in politisch unruhigen Zeiten.
Die Vermittlung zwischen Krone und Parlament gehörte zu den ganz wesentlichen Tätigkeiten. Nur auf wessen Seite er sich jeweils schlug, auf die Seite mächtiger Parlamentarier oder eben Lords und Barone oder auf die Seite der zentralistisch orientierten Königin, Elisabeth I., das war offen und da hat er auch unterschiedliche Positionen belegt. Die andere Konfliktlinie ist, dass England in seinem Bestand auch gefährdet war durch die katholische Front, die sich über Spanien, Frankreich nach Italien zieht. England hatte einfach außenpolitisch eine sehr schwierige und schwache Stellung.
Bacons politische Arbeit war ein heikler Balanceakt. Als er sich 1593 im Parlament gegen einen Plan der Königin zur Erhebung von sogenannten Subsidien, einer Art Steuer zur Finanzierung der Aufrüstung gegen das katholische Spanien stellte, verlor er Elisabeths Gunst.
Und es kam noch schlimmer. Auch der einflussreiche Earl of Essex, dessen Schützling Bacon geworden war, geriet mit der Krone in Konflikt. Den Auftrag der Königin, die Unabhängigkeitsbestrebungen in Irland unter Kontrolle zu bringen, erfüllte er nicht. Nach London zurückgekehrt, versuchte er, einen Sturm auf den Palast anzuzetteln.
Im folgenden Hochverratsprozess musste ausgerechnet Francis Bacon gegen seinen früheren Gönner ermitteln. War das Verrat an einem Freund? Hätte er sich der Königin widersetzen können? Bacons Rolle in diesem Prozess ist bis heute umstritten. Klar aber ist, dass Essex' Lage ohnehin fast aussichtslos war. 1601 wurde der Earl hingerichtet.
Und Bacon? Er erfüllte auch noch die königliche Anweisung, einen Bericht über den Fall zu schreiben, in dem er die Position der Regierung zu verteidigen hatte.
Bacon war 40 Jahre alt und als Staatsdiener zwischen die Fronten geraten. Als Philosoph hatte er sein Projekt einer Theorie der Naturerkenntnis noch nicht in Angriff nehmen können. Eine ernüchternde Bilanz, auch wenn er immerhin mit einem größeren Werk publizistisch hervorgetreten war. Seinen 1597 veröffentlichten Essays.
Praktische und moralische Ratschläge lautet der Untertitel des Bandes, in dem Bacon eine Vielfalt von Themen abhandelte. Themen wie Wahrheit, Neid, Liebe, Aufstände und öffentliche Unruhen, die Beschleunigung von Geschäften, Gewohnheit und Erziehung, Jugend und Alter, Lob, Prahlerei oder Ehrgeiz.
Es finden sich zahlreiche Verweise auf antike Texte in Bacons Essays, dennoch haben sie nichts Angelesenes. Was Bacon hier schreibt, zeugt von satter Lebenserfahrung und liest sich gelegentlich wie eine Erklärung in eigener Sache.
Über Ehe und Ehelosigkeit schreibt Bacon zum Beispiel:
Wer Weib und Kinder besitzt, hat dem Schicksal Geiseln gegeben, denn sie sind Hindernisse, wo etwas Großes unternommen werden soll. Bekanntlich sind die besten und für das Gemeinwohl verdienstvollsten Werke von ehelosen oder kinderlosen Menschen ausgegangen.
Vater wurde Bacon, von dem immer wieder berichtet wird, er sei homosexuell gewesen, nicht. Ehemann schon. Mit 45 Jahren heiratete er eine 14-Jährige, allerdings wohl eher aus finanziellen Gründen als aus Liebe. Ein wirklich gemeinsames Leben führten die Eheleute nicht.
Mit dem Tod von Königin Elisabeth I. im Jahr 1603 konnte sich Bacon aus seiner misslichen beruflichen Lage befreien. Es begann sein steiler Aufstieg. Unter James I. wurde er zum Ritter geschlagen, später zum Baron und zum Viscount ernannt, wurde Kronanwalt, Geheimer Staatsrat, Großsiegelbewahrer wie sein Vater und 1618 Lordkanzler.
1620 veröffentlichte Bacon endlich seine Grundlegung einer philosophischen Wissenschaftstheorie, das neue Organon. Es sollte Teil einer Instauratio Magna, einer großen Erneuerung der Wissenschaften werden. Bacon hat das Werk auf 6 Teile angelegt, aber nur das Novum Organum ausgeführt.
Es ist eine kleine Ironie der Philosophiegeschichte, dass jener Satz, für den Bacons Hauptwerk und sein Autor berühmt geworden sind, sich im Text so gar nicht findet.
Wissen ist Macht.
Bacon selbst formuliert sehr viel vorsichtiger.
Wissen und menschliches Können ergänzen sich insofern, als ja Unkenntnis der Ursache die Wirkung verfehlen lässt.
Beim Können oder der Potentia, von der hier die Rede ist, geht es nicht um politische Macht, sondern um das Verhältnis zur Natur, so der Wissenschaftstheoretiker Markus Seidel.
Bacon ist der Überzeugung, dass die Natur uns grundsätzlich feindlich gegenüber eingestellt ist. Und nun stellt er sich die Frage, wie wir die Natur bezwingen und besiegen können, wie wir also Macht über die Natur gewinnen. Und da behauptet er, dass wir das nicht tun können, indem wir versuchen, gegen die Gesetze der Natur anzukämpfen, sondern indem wir die inneren Zusammenhänge der Natur besser verstehen und diese dann wiederum für uns nutzen. Bacon sagt, wir können die Natur nur besiegen, indem wir ihr gehorchen.
Neben dem Slogan »Wissen ist Macht« verbindet man Bacons Hauptschrift vor allem mit dem Entwurf einer neuen wissenschaftlichen Methode, der Induktion.
Grundsätzlich ist mit Induktion ein Verfahren gemeint, das von Einzelfällen zu allgemeinen Aussagen gelangt. Etwa, wenn man einen weißen Schwan beobachtet, noch einen weißen Schwan, viele weitere weiße Schwäne und schließlich zu dem Schluss kommt, alle Schwäne seien weiß.
Diese Form der Induktion wird gelegentlich tatsächlich auch mit Bacon in Zusammenhang gebracht. Und das ist ein Fehler, denn Bacon wendet sich ganz explizit gegen diese Form von aufzählender Induktion. Und zwar genau mit den Gründen, die heutzutage auch genannt werden. Das heißt, er sagt, das ist natürlich unsicher, das ist für Gegenbeispiele offen. Es ist auch so, dass man eher so zufällig die Beispiele gesammelt hat. Das ist die Induktio vulgari, die vulgäre Induktion. Er möchte die wahre Induktion. Das ist die Induktio vera. Und das ist ein Verfahren, bei dem man eben nicht einfach nur an der Oberfläche bleibt und die Erfahrung einfach sammelt, sondern bei denen man die Erfahrung auflöst und trennt und auf verschiedene Arten und Weisen wieder zusammenbringt.
Es geht also nicht um simple Schlüsse, sondern um ein kompliziertes System der Sortierung und des Vergleichs von Einzelfällen, das Bacon in sogenannten Tafeln, Tabulae, organisieren wollte. Er selbst hat versucht, diese Methode am Beispiel der Wärme vorzuführen.
Zuerst sammelte er alle möglichen Fälle, in denen Wärme vorkommt. Die Sonne, Wolle, Feuer, Eingeweide und so weiter. In einer zweiten Tafel listete er jene Fälle auf, die denen auf der ersten Liste sehr ähnlich, aber nicht warm sind. Wie den Mond, der wie die Sonne ein Himmelskörper ist, aber eben keine Wärme ausstrahlt. Die dritte Tafel schließlich unterscheidet Grade der Wärme.
Ausgehend von diesen Tafeln soll durch Zusammenfassung und Aussonderung eine allgemeine Aussage darüber gelingen, was Wärme denn nun eigentlich ist. Markus Seidel?
Diese Methode, das muss man wirklich sagen, ist völlig unrealistisch. Ich weiß nicht, ob Bacon sich dessen bewusst war. Tatsächlich, wenn man sich dann seine Schlüsse anschaut, merkt man auch, dass er selber dieser Methode nicht wirklich folgt. Man ist sehr überrascht, wie schnell er dann darauf kommt, dass die Natur des Warmen letzten Endes die Bewegung ist. Gedanke, der ja gar nicht so weit entfernt ist von der heutigen Thermodynamik. Aber der Schluss, den er dort zieht, ist ganz plötzlich.
Die heutige Wissenschaft hält sich denn auch nicht an Bacons Programm der Induktion, während seine Idee einer auf Experimente gestützten Forschung wegweisend war. Francis Bacon war ein unkonventioneller Denker. Er wollte eine verbindliche Erkenntnismethode festschreiben, bediente sich für sein eigenes Werk aber einer offenen Arbeitsweise. Das neue Organon ist eine lose Sammlung von Aphorismen. Für Wolfgang Krohn hat das tiefer liegende Gründe.
Man kann mit einigem Recht seine Philosophie als eine Philosophie des Fragmentarismus beschreiben. Und Aphorismen sind eben in kleine Einheiten zerbrochenes, gebrochenes Wissen. So hat er es auch einmal genannt. Knowledge Broken. Und alle seine Werke haben diesen fragmentarischen Charakter. Und ich glaube, in allen einzelnen Fällen kann man zeigen, dass dahinter eine architektonische Strategie steckt, deren Kern ist auch einfach zu benennen. Nämlich die Ausführung seiner Philosophie ist eine Sache der Zukunft, und nicht eines Einzelnen, sondern der Gesellschaft oder gesellschaftlicher Institutionen.
Diese Überzeugung führte Bacon auch zur Utopie einer interdisziplinär vernetzten Wissensgesellschaft, beschrieben in seinem späten Werk Neu-Atlantis. Diesmal in der Form einer literarischen Erzählung. Eine schiffbrüchige Mannschaft verschlägt es in ein freundliches Inselreich mit beeindruckenden Forschungsinstitutionen.
Die ebenfalls fragmentgebliebene Geschichte erzählt erstaunlich visionär von unterirdischen Labors und hohen Beobachtungstürmen, Experimenten mit Wasserkraft und Wind, Versuchsgärten und Tierzucht, pharmazeutischen und mechanischen Instituten, einem Haus für Optik und einem für Akustik.
Neu-Atlantis entstand in den späten Lebensjahren Bacons, als er Zeit für Utopien hatte. Diesmal war seine Karriere nicht ausgebremst, sondern jäh beendet worden. In einem Prozess wegen Bestechlichkeit verlor Bacon 1621 alle Ämter, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt und in den Londoner Tower gebracht.
Die Einkerkerung währte allerdings nicht lange. Der König ließ ihn nach 4 Tagen frei, Bacon zog sich ins Privatleben zurück und widmete seine letzten Jahre, freilich von dauernden Geldsorgen geplagt, seiner philosophischen Arbeit.
Bacons Tod scheint fast einem Drehbuch zu folgen, das einen Theoretiker der Naturbeobachtung zeigt, der im praktischen Experiment doch eher dilettant ist. Während einer Kutschfahrt im April des Jahres 1626 geriet Bacon überraschend in Schneefall und kam auf die Idee,
ein kleines Experiment über die Konservierung und Haltbarkeit toter Körper zu machen.
Wie in einer allerletzten Notiz von seiner Hand zu lesen ist.
Er stopfte ein totes Huhn mit Schnee aus, zog sich dabei eine Lungenentzündung zu und starb wenige Tage darauf.
Francis Bacon, eine widersprüchliche, eine umstrittene Figur. Der englische Dichter Alexander Pope schrieb 1734 über ihn, er sei der weiseste, klügste und gemeinste der Menschheit gewesen. Immanuel Kant ehrte Bacon mit einem Motto aus der Instauratio Magna, das er 1781 seiner Kritik der reinen Vernunft voranstellte.
Bacon war kein Naturgelehrter, arbeitete aber unermüdlich an einem neuen Fundament der Naturwissenschaft. Er hat keine geschlossene Theorie hinterlassen, aber ein kritisches Methodenbewusstsein in Philosophie und Wissenschaft gebracht. Und er war von ungebrochenem Fortschrittsoptimismus angetrieben. Naturbeherrschung war für ihn ein unstrittiges Ideal.
Dass die technologische Wirklichkeit einmal genauso mächtig werden könnte wie die natürliche und die Menschheit vor der Aufgabe stehen würde, die bedrohlichen Wirkungen des Fortschritts beherrschbar zu machen, hat er nicht vorausgesehen. Vermutlich hätte Francis Bacon auch für dieses Problem nach einer methodischen Lösung gesucht.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Beate Meyer-Frankenfeld. Es sprachen Annette Wunsch, Thomas Birnstiel und Thomas Leubel. Ton und Technik Robin Ault. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.